Morgen auch von meiner Seite. Freue mich, dass ich heute noch mal bei euch sein kann. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Könnten sich mal alle die melden, die von Hauptberuf Schafhirte sind? Also ich meine nicht den Stefan, der im übertragenen Sinne, sondern richtig mit Schafen irgendeine Schafherde haben, die sie jeden Tag betreuen. Gibt es da jemanden zufällig unter uns? Nur Mut ist jetzt keine Falle oder so, einfach nur, ja. Anscheinend haben wir keinen Schafhirten hier unter uns. Ist das nicht erstaunlich? Das Bild des Hirten ist uns Christen doch so vertraut, nicht nur von den Hirten in der Weihnachtsgeschichte. Ich denke an Jesus, den guten Hirten, ich denke an Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Das Bild des Hirten ist uns Christen doch so vertraut, müsste man da nicht eigentlich erwarten, dass die jungen Christen nach der Schule zu Horden Schafhirte werden wollen? Könnte man vielleicht denken, scheint aber nicht so zu sein, was unsere Umfrage hier zeigt. Und ich muss gestehen, ich bin seit vielen Jahrzehnten Christ, ich habe ehrlich gesagt noch keinen einzigen christlichen Schafhirten getroffen. Was ich damit sagen will, anscheinend können wir sehr gut unterscheiden zwischen dem schönen Bild des Hirten und Jesus als der gute Hirte und das biblische Bild des Hirten, was so schön ist und was uns anspricht und was wir so gut verstehen. Und das können wir anscheinend sehr gut unterscheiden von dem realen Beruf des Schafhirten, der, wenn ich mich so umschaue, anscheinend nicht so attraktiv ist unter uns. Den Gedanken, den halten wir jetzt mal fest und da kommen wir im Verlauf der Predigt nochmal drauf zurück. Ich möchte heute über nur einen Vers predigen. Und zwar habe ich mich natürlich mit dem Stefan abgesprochen, wenn so zwei Gottesdienste direkt hintereinander, 23. 24. ist und dann noch Weihnachten, spricht man sich vielleicht besser mal ab, dass man nicht in die Quere kommt. Und ich werde über einen Vers aus der Weihnachtsgeschichte predigen, die wir ja auch schon gehört haben. Und zwar über den Vers 19. Und zwar den Vers, wie Luther ihn übersetzt hat, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ich möchte mit euch diesen Vers aus drei unterschiedlichen Perspektiven, drei Blickrichtungen anschauen. Als erstes möchte ich den Vers aus der Blickrichtung von dem Evangelisten Lukas anschauen, der ihn ja aufgeschrieben hat, und möchte fragen, warum hat Lukas den wohl so aufgeschrieben? Wie kam er wohl dazu? Als zweite Perspektive möchte ich den Vers aus der Blickrichtung von Maria anschauen. Was bedeutete dieser Vers wohl für Maria in dieser Situation? Und als drittes möchte ich mit uns überlegen, was können wir von Lukas und Maria und von diesem Vers für uns heute lernen. Also, erste Perspektive, die Perspektive des Lukas. Der Evangelist Lukas, das war ein gelernter Arzt, ein Mediziner. Er war gewohnt, methodisch und genau und strukturiert zu arbeiten. Und das macht ihn für mich persönlich irgendwie sympathisch. Ich bin zwar kein Mediziner, sondern nur Ingenieur, aber auch wir arbeiten methodisch und genau und ordentlich. Und von daher fühle ich mich irgendwie dem Lukas nahe. Lukas war kein Jude, sondern kam wohl aus Antiochien in Syrien. Und zu dem Zeitpunkt, als er anfing, das Evangelium aufzuschreiben, praktizierte er nicht mehr als Arzt, hatte nicht irgendwo eine Praxis in Syrien, sondern zu dem Zeitpunkt reiste er rum als Missionar mit Paulus im Nahen Osten, im Gebiet der heutigen Türkei bis nach Griechenland. Und er war also, man kann sagen, ein Frequent Traveler und auch das macht ihn für mich irgendwie sympathisch, der ich auch viel beruflich unterwegs sein muss. Und ganz typisch natürlich für einen, der so methodisch genau arbeitet wie der Lukas, der fängt jetzt nicht einfach mal an, sein Evangelium zu schreiben und es war einmal, sondern in den ersten Versen seines Evangeliums gibt er sozusagen seine Methodik preis und rechtfertigt sich für das, was er da jetzt aufschreibt. Und die ersten Verse habe ich euch hier nochmal mitgebracht. Denn in den ersten Versen, ab Lukas 1, Vers 1, schreibt er Folgendes: Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe auch ich's für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Also, es gab schon andere Berichte über das Leben Jesu. Ja, wir haben ja auch andere Evangelien. Aber Lukas nimmt hier nochmal für sich in Anspruch, nochmal alles genau und sorgfältig untersucht und recherchiert zu haben. Und er beruft sich auf Augenzeugen, auf Leute, die das damals gesehen haben. Er selber war ja kein Augenzeuge Jesu, er kam ja aus Antiochien in Syrien. Aber er beruft sich, sagt, also bevor ich das aufgeschrieben habe, habe ich das alles nochmal ganz genau recherchiert und von Augenzeugen bestätigen lassen und dann aufgeschrieben. Und wenn man die ersten beiden Kapitel des Lukas-Evangeliums jetzt liest, und das ist meine Hausaufgabe für euch heute. Ich weiß nicht, darf man zu Weihnachten Hausaufgaben geben? Ist mir egal, ich mach's einfach. Erzählt mir nicht, ihr habt keine Zeit, selbst wenn Tante Helga oder Oma Else kommen, da muss Zeit sein, mal die ersten beiden Kapitel des Lukas-Evangeliums zwischendurch mal kurz zu lesen. Also ist meine Hausaufgabe für euch, über Weihnachten mal die ersten beiden Kapitel im Lukas-Evangelium mal so am Stück zu lesen. Und wenn ihr diese beiden Kapitel lest, dann werdet ihr merken, dass Lukas besonders ausführlich von Maria berichtet. Er berichtet zum Beispiel als einziger der Evangelisten von der Ankündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel in Lukas 1 und auch von der Weihnachtsgeschichte, wie wir sie eben gehört haben, die in der Ausführlichkeit berichtet, die nur Lukas in seinem Evangelium. Und ich habe mich gefragt, wie konnte Lukas eigentlich diese Details über Maria und diese Weihnachtsgeschichte so genau recherchieren? Und ein Hinweis darauf gibt Lukas uns selbst in der Apostelgeschichte, die er nämlich auch geschrieben hat. Er hat nicht nur das Evangelium, Lukas-Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte. Und er gibt da einen Hinweis, denn in der Apostelgeschichte 1 schreibt er, dass Maria, die Mutter Jesu, Teil der ersten Gemeinde in Jerusalem war. Und so müssen wir davon ausgehen, dass Lukas Maria getroffen hat. Als er mit Paulus hier rumreiste und dann nach Jerusalem kam, hat er Maria in der Gemeinde getroffen. Und so stelle ich mir vor, als Lukas dann den Wunsch hatte, all das nochmal zu recherchieren und aufzuschreiben. Da wird er dann in der Gemeinde in Jerusalem zu Maria gegangen und sagen, du Maria, kann ich dich kurz mal interviewen? Ich muss das nochmal ganz genau hören und verstehen, was damals passiert ist. Und so hat Maria dann dem Lukas von ihren Erlebnissen erzählt. Sie hat erzählt, wie der Engel Gabriel zu ihr kam und die Geburt Jesu ankündigte. Sie erzählte ihm, wie sie sich gewundert hatte, wie man denn ohne Sex schwanger werden könnte. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil heute immer wieder mal zu hören ist, ja, die Sache mit der Jungfrauengeburt, das ist für uns heute moderne Menschen doch gar nicht mehr zu glauben. Das ist doch ein Überbleibsel aus einem alten Weltbild. Das ist natürlich Quatsch, da liegt ein Denkfehler vor. Denn selbstverständlich wusste eine Maria ganz genau, wo die Babys herkommen. Und Lukas war Arzt, natürlich wusste der sehr ganz genau, wo die Babys herkommen. Ohne Sex keine Babys, das wusste die Maria schon damals und das sagt sie ja auch und deshalb steht das ja auch in Lukas 1. Und Lukas als Arzt wusste das ganz genauso, dass ja, eine Jungfrauengeburt, wie soll das gehen? Nein, die Jungfrauengeburt ist für den Lukas, der hätte genauso viel Grund gehabt, wie wir heute, daran zu zweifeln. Das war für ihn ganz genauso, wie für uns moderne Menschen, so eine unglaubliche Geschichte, so unverständlich, so verrückt, so einmalig. Er hätte Grund gehabt, daran zu zweifeln. Er tat es interessanterweise nicht, sondern schrieb das sogar in sein Evangelium. Warum? Ich kann das nur daraus schließen, dass Lukas den Bericht von Maria als glaubwürdig ansah. Und Maria erzählte weiter von ihrer Verwandten Elisabeth, die gleichzeitig schwanger war. Und Lukas war ganz interessiert und schrieb das alles auf. Und von der Reise erzählte Maria nach Bethlehem, alleine, ohne ihre Mutter und nur mit Josef. Und von der Unterkunftssuche und dass sie letztlich dann den Stall gefunden haben. Und von der Geburt und dass dann plötzlich die Hirten kamen und von den Engeln erzählten. Und all das hörte Josef und in dem Interview und schrieb das auf und war beeindruckt, dass diese alte Dame Maria so viele Jahrzehnte, 40 Jahre vielleicht oder mehr, nach dem Ereignis das immer noch so im Detail wusste. Ich frage euch, ist das überhaupt so erstaunlich, dass Maria das noch so nach 40 Jahren wusste? Ich finde nicht. Ich weiß noch genau, vor fast 20 Jahren ist unser erstes Kind, unsere Tochter, geboren worden. Ich weiß noch genau wie heute, wie das damals war im Kreissaal im Krankenhaus Neuperlach. Ich weiß noch wie gestern oder wie heute, dass ich dann danach, wie ich in der Telefonzelle vor dem Krankenhaus Neuperlach stand, meine Eltern angerufen habe und ich weiß noch die Worte, mit denen ich denen erzählt habe, dass sie jetzt ein Enkelkind haben. Die Älteren unter uns möchte ich kurz bitten, nach dem Gottesdienst vielleicht den Jüngern nochmal zu erklären, was eine Telefonzelle war. Da kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht drauf eingehen. Aber was ich sagen will, das wissen wir doch noch ganz genau, wie das alles ablief. Und ich wette, alle, die unter uns Kinder haben und alle Mütter, die werden das noch genau wissen. Und ich weiß das jetzt noch nach 20 Jahren. Und in weiteren 20 Jahren, wenn ich dann noch lebe und wenn ich vielleicht nicht dement bin, dann werde ich das immer noch so wissen. Das vergisst man doch nicht. Lukas aber hörte das alles, was Maria ihm erzählte in dem Interview und war beeindruckt, dass diese alte Frau das jahrzehntelang behalten hat. Und so schrieb er dann in das Weihnachtsevangelium den Vers: Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und ich denke, dass dieser Vers mehr ein Ausdruck der Bewunderung von Lukas ist über Maria als etwas, was Maria selbst diktiert hat. Ich glaube nicht, dass Maria ihm gesagt hat, ja, und dann kamen die Hirten und die erzählten mir vom Engeln und dann habe ich das alles im Herzen bewegt und behalten. Nein, der Vers ist für mich ein Ausdruck, den Lukas reingeschrieben hat, weil er beeindruckt war von diesem Interview und was Maria ihm da alles erzählt hat. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Kommen wir zur zweiten Perspektive, Perspektive Maria. Um diesen Vers aus Marias Sicht etwas vielleicht besser zu verstehen, müssen wir uns vor Augen halten, dass der Tag der Geburt Jesu bis zum Eintreffen der Hirten eigentlich sehr normal, unspektakulär, auf jeden Fall sehr unromantisch verlief. Die ganze Schwangerschaft von Maria war auch unspektakulär verlaufen. Ja, die Zeugung war unnatürlich, die Zeugung Jesu durch den Heiligen Geist. Und sowohl Maria als auch Lukas war es absolut unverständlich, wie das passieren konnte und wie das gehen konnte. Aber nach dieser unnatürlichen Zeugung war die ganze Schwangerschaft eigentlich ganz normal. 9 Monate, ganz normal. Warum? Unnatürliche Zeugung, Jesus ganz Gott. Die Schwangerschaft ganz normal wie bei jedem Kind, Jesus ganz Mensch. Und auch am Tag der Geburt Jesu verlief eigentlich alles relativ normal. Maria und Josef hatten einen anstrengenden Reisetag hinter sich, als die Wehen anfingen. Sie waren nach Bethlehem gereist, um sich registrieren zu lassen, hatten nach langem Suchen dann endlich eine Unterkunft im Stall gefunden und dann gingen die Wehen richtig los. Und die Geburt verlief, nicht so und er war da, wie eine ganz normale Geburt. Mit Schmerzen, mit Schreien, aber ohne Arzt, ohne eine Hebamme, ohne Marias Mutter, die vielleicht aus eigener Erfahrung hätte helfen können und Hilfestellung geben können. Maria war bei der Geburt ihres ersten Kindes alleine und auf Josef angewiesen, den Zimmermann, von dem wir nichts hören, dass das ein Experte in Sachen Geburtshilfe war. Deshalb ist für mich Josef auch einer der großen Helden der Weihnachtsgeschichte. Was der geleistet hat, was der bei der muss bei der Geburt richtig mit angepackt haben. Der hat wahrscheinlich die Nabelschnur durchgeschnitten. Ich war auch bei unseren drei Kindern dabei, bei allen drei Geburten. Ich weiß, was der Josef da durchgemacht hat. Ja, mir ist schlecht geworden dabei. Ja, oh, Herr Kindler, Sie sind aber weiß im Gesicht. Legen Sie sich mal dahin, wir kommen gleich zu Ihnen und kümmern sich um uns. Ja, so war es bei mir. Beim Josef konnte sich das nicht leisten, dass ihm schlecht wurde. Oder sagt, Maria, ich muss mir mal eben kurz hinlegen. Josef konnte sich das nicht leisten. Der hat richtig anpacken müssen. Überhaupt, finde ich, ist der Beitrag von uns Väter bei der Geburt der Kinder wird gesellschaftlich auch nicht richtig gewürdigt. Deshalb wollte ich das jetzt an dieser Stelle unbedingt auch mal tun. Ja. Also deshalb bewundere ich Josef so und deshalb ist er so ein Held für mich, was der geleistet hat. Übrigens auch die Tatsache, dass Gott die Geburt des Heilands der Welt einem Zimmermann anvertraut, der keine Geburtshilfeerfahrung hat, ist auch ein Schritt, ein mutiger Schritt oder zeigt zumindest ein bisschen auch den Humor Gottes. Also nach der Geburt, alles wie eine normale Geburt mit Schreien und Blut und allem, also sehr unromantisch. Ich denke mir, nach der Geburt wird Maria einfach nur fertig gewesen sein und froh, dass es vorbei war und auch glücklich. Also nochmal, bis dahin ist ja alles ganz normal gelaufen, wie es auch bei jeder anderen Geburt hätte laufen können. Na gut, vielleicht gab es doch einen kleinen Unterschied. Die Weihnachtsgeschichte berichtet nichts davon, aber so stelle ich mir das vor. Wenn ich Maria und Josef gewesen wäre, ich hätte mir überlegt und gefragt, wie sieht eigentlich ein Baby aus, was vom Heiligen Geist gezeugt ist? Sieht das so aus wie normale Babys? Oder hat das Flügel statt Arme? Das ist ja ein einmaliges Erlebnis. Man wusste es ja nicht. Und so denke ich mir vielleicht, ich vermute, die haben vielleicht gar nicht darüber gesprochen, aber so vermute ich doch, dass Maria und Josef, als das Kind dann da war, sich zumindest einmal alles dran. Alles normal. Zumindest diese Bestätigung, ja, haben sie sich vielleicht dann nochmal abgeholt, nochmal gucken, ist das wirklich ein normales Kind? Ja, Jesus, ganz Mensch und ganz Gott. Maria wird müde gewesen sein zu dem Zeitpunkt nach der Geburt und wird nicht damit gerechnet haben, dass da jetzt noch irgendwie was Spektakuläres abends passieren würde und schon gar keinen Besuch erwartet haben, wer sollte auch kommen. Sie wird nicht damit gerechnet haben, dass noch was Spektakuläres geschehen würde. Ja, natürlich, der Engel hatte ihr vor 9 Monaten Folgendes gesagt. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Ja, das war vor 9 Monaten. Ich glaube nicht, dass Maria jetzt K.O. von der Geburt da jetzt dran dachte. Sie wird vielleicht gesagt haben, oh, jetzt lassen wir den Jungen erstmal 15 werden oder 20 werden, dann wird sich schon irgendwie zeigen, wenn der König werden soll, wie das sich irgendwie ergibt. Ich glaube nicht, dass Maria in dem Moment noch gedacht hat, dass an dem Abend noch was passiert. Aber plötzlich klopft es an der Stalltür. Ich denke, Josef wird K.O. im Stroh gelegen haben, wird vielleicht gesagt haben, du Schatz, geh du, ich bin K.O. Wird sich dann aber nochmal zusammengerissen haben, wird vielleicht überlegt haben, Mann, die ist ja auch K.O., geht zur Stalltür, öffnet und sieht da irgendwelche fremden Männer stehen, Hirten, und man muss sagen, Hirten waren zur damaligen Zeit nicht besonders angesehen. War irgendwie ein komisches Volk, sie galten nicht als sehr glaubwürdig, sie waren vor Gericht nicht als Zeugen zugelassen. Also wenn jemand bei Gericht sagen wollte, hier der Hirte, das ist mein Zeuge, der hat das alles gesehen, das ist, als wenn wir heute sagen würden, ja hier, mein Hund hat es auch gesehen. Also ein sehr komische Leute standen plötzlich davor. Und es war ähnlich, denke ich, wie bei uns heute mit den Hirten. Die Juden kannten das Bild des Hirten und des guten Hirten natürlich und das war ihnen sehr vertraut. Aber sie konnten das sehr gut unterscheiden zum realen Beruf des Schafhirten. Und die waren eben nicht gut angesehen und galten als unglaubwürdig. Und so werden Maria und Josef erstmal erschrocken sein, was wollen die jetzt, diese fremden Männer? Und dann fangen diese Männer auch noch an, von irgendeiner verrückten Geschichte zu erzählen, von Engeln auf dem Felde, die ihnen begegnet sind und die von der Geburt Jesus erzählt haben. Und Jesus, dass der Heiland der Welt sein soll und dass sie gekommen sind, um dieses Kind jetzt zu sehen. Und was macht Maria jetzt mit so einer komischen Geschichte von so einem unglaubwürdigen Volk wie den Hirten? Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria behielt diese Worte. Sie merkte sich alles, alles, was die Hirten auch erzählt hatten, und sie merkte sich das für den Rest ihres Lebens, so dass sie viele Jahrzehnte später das dem Evangelisten Lukas berichten konnte. Aber noch mehr, Maria merkte sich die Sache nicht nur, sondern sie bewegte sie auch in ihren Herzen. Und diesen Teilsatz, den habe ich mir früher immer sehr romantisch vorgestellt, dass Maria da in der Stall sitzt und sagt, ach ja, nee, dass die Hirten gekommen sind und dass da die Engel ihnen erschienen sind, wunderbar, irgendwie so romantisch. Wenn man aber genau hinguckt, dann wird es nämlich interessant. Denn was Luther hier mit bewegt übersetzt, da steht im griechischen Urtext das Wort symballo. Und das heißt so viel wie verbinden, zusammenbringen, verknüpfen. Es ist also ein Unterschied zwischen behalten und bewegen. Beim Behalten merke ich mir Informationen, beim Bewegen, bei Symballo, verbinde ich Informationen, setze die ins Verhältnis, setze die in Beziehung zueinander und es entsteht von Informationen steht Wissen. Wissen ist Verknüpfung von Informationen. Und Maria hatte verschiedene, zu dem Zeitpunkt verschiedene Informationen zur Verfügung. Sie wusste, was sie mit den Engeln erlebt hatte. Dann waren dann diese unglaubwürdigen Hirten, die nicht als Zeugen zugelassen wurden oder nicht als Zeugen zugelassen waren. Die erzählten wiederum irgendeine komische Geschichte von Engeln auf dem Felde. Dazu wird Maria vielleicht auch ihre eigenen Zweifel haben. Mein Kind, dieses Baby, das soll der Messias der Welt sein. Maria hatte Informationen zur Verfügung. Die Frage ist, wie würde sie Symballo diese Informationen jetzt verbinden, zusammenbringen? Und es wäre doch einfach zu gewesen, einfach für Maria zu sagen, ja, ist doch ganz klar, also den Hirten ist auf jeden Fall nicht zu trauen und so eine komische Geschichte von Engeln auf dem Felde, sowas von unwahrscheinlich, die Hirten sind unglaubwürdig, nee, komm, alles Quatsch, fertig. So hätte Maria diese Informationen zusammenbringen können, hat sie aber nicht, denn sonst hätten wir nicht die Weihnachtsgeschichte so vor uns, wie wir sie heute haben. Maria wird die Informationen, die sie hatte, anders verknüpft haben. Vielleicht hat sie gesagt, ja, wenn das wirklich stimmt und die Hirten die Engel auf dem Felde gesehen haben, dann ist das ja eine Bestätigung. Dann haben die Engel auf dem Felde ja genau den Hirten das gesagt, was vor 9 Monaten der Engel Gabriel mir gesagt hat. Dass mein kleiner Jesus der Retter der Welt ist, dann habe ich damals doch nicht geträumt. Ich denke mir, das kann eine große Bestätigung, eine große Erleichterung für Maria gewesen sein. Dann hat sich Maria vielleicht daran erinnert, dass in Micha 5, Vers 1 im Alten Testament, in der Heiligen Schrift, ja schon der Geburtsort des Messias, der Bethlehem genannt wird. Und er sagte, Wahnsinn, ich bin ja in Bethlehem. Das habe ich mir vor 9 Monaten, als ich schwanger wurde, auch nicht träumen lassen in Nazareth, dass ich jetzt hier in Bethlehem den Jungen kriegen würde. Und vielleicht hat Maria weiter in der an Geschichten der Bibel gedacht und an Jesaja 4, wo 700 Jahre vorher schon vorausgesagt wird, dass eine Jungfrau ein Kind bekommen würde. Dann sagte ich, ja, ist ja Wahnsinn. Stelle ich mir vor, wie Maria da die Augen aufgehen. Und dann vielleicht schmunzelt sie auch und sagt, diese verrückten Theologen, die an dieser Stelle immer sagen, ja, das Wort, was da steht, ist damit denn jetzt junge Frau oder ist damit Jungfrau gemeint? Das Wort ist gar nicht so eindeutig, was da im Jesaja steht. Und Maria schmunzelt und sagt, krass, Gott ist ja Wahnsinn. Beides ist ja richtig. Ich bin ja jung und ich bin Jungfrau. Und so wird Maria das zusammengebracht haben. So wird vielleicht Bibelstellen, die sie kannte, haben das bestätigt, was in ihrem Leben sich zugetragen hat. Und hat gesagt, ja, und das passt ja wiederum zu meinem Engelserlebnis. Und plötzlich ergibt sich eine ganz andere Sache durch Symballo, durch Verbinden von Informationen. Plötzlich wird es zu einer runden Sache. Und dann denkt Maria vielleicht noch weiter und denkt über die Unglaubwürdigkeit der Hirten nach. Und dann sagt sie, vielleicht hat Gott das ja extra gemacht. Vielleicht ist die Unglaubwürdigkeit der Engel, der Hirten, macht vielleicht die Weihnachtsgeschichte sogar noch glaubwürdiger, weil Gott dadurch seine Wahrheit unabhängig macht von der Glaubwürdigkeit des Überbringers. Denn sonst steht man immer in der Gefahr, eine Nachricht, die man bekommt, von der Glaubwürdigkeit des Sagenden abhängig zu machen. Nehm mich zum Beispiel. Vielleicht gibt es den einen oder anderen hier, der mich heute zum ersten Mal sieht. Ihr kennt mich gar nicht. Ihr wisst gar nicht, ob ich glaubwürdig bin oder nicht. Andere kennen mich vielleicht schon besser. Vielleicht halten sie mich gerade deshalb für unglaubwürdig oder für glaubwürdig. Was ich sagen will, Glaubwürdigkeit ist eine ganz subjektive Geschichte. Und vielleicht hat Maria gesagt, wow, das ist doch ein genialer Schachzug Gottes, die Weihnachtsbotschaft durch die unglaubwürdigsten Leute verkünden zu lassen. Denn wenn Leute das glauben, dann zumindest nicht wegen der Glaubwürdigkeit der Hirten. Er macht seine Botschaft unabhängig von der Glaubwürdigkeit des Überbringers. Übrigens auch bei der Auferstehung Auferstehung von Jesu, wo die Frauen die Ersten sind, die die Auferstehung dann verkündet haben. Ihr seht, es macht also einen großen Unterschied, wie ich Informationen, die ich habe, miteinander verknüpfe. Und es können sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse dabei rauskommen. Und damit zum Schluss der Predigt kommen wir zum dritten Punkt, nämlich zu uns. Was machen wir jetzt damit? Wenn wir heute über Weihnachten nachdenken oder was du über Weihnachten denkst oder über das Christentum denkst oder Jesus denkst, das ist eine ganz spezielle Verbindung, Verknüpfung, Symbolo von Informationen, die du hast. Und ich möchte uns herausfordern, wenn wir jetzt in die Weihnachtszeit gehen, neu über unsere Meinung, über Jesus, über Weihnachten, über das Christentum nachzudenken und vielleicht ganz andere, ganz neue Verknüpfungen zu wagen. Lasst uns wie Lukas über Maria staunen und wie Lukas dankbar sein, dass Maria all das behalten hat und ihm dann zuverlässig weitergeben konnte, damit er seinen Bericht schreiben konnte. Lasst uns wie Maria das, was wir mit Gott erlebt haben, behalten, festhalten und auch so, dass wir es in 30 Jahren noch erzählen können. Dann lasst uns das auch, wie Maria das vielleicht getan hat, das, was sie erlebt hat, zusammenbringen und verknüpfen mit dem, was in Gottes Wort steht, in der Bibel steht. Und dadurch auch Bestätigung und Ermutigung erfahren. Und dieses Zusammenbringen, dieses Verknüpfen von Informationen, das lasst uns nicht nur im Kopf machen, sondern wie unser Predigttext sagt, im Herzen. Maria bewegte diese Dinge in ihrem Herzen. Und dann kann plötzlich ein ganz neues Bild entstehen, eine Sache, die rund ist, eine Sache, die Sinn macht. Und in unserem Herzen kann ein Wunder geschehen. Ich fange nämlich plötzlich an, mich selber in der Weihnachtsgeschichte zu sehen. Und aus der Verkündigung der Engel, euch ist heute der Heiland geboren, kann plötzlich ein mir ist heute der Heiland geboren werden. Gott kommt dann plötzlich nicht mehr in diese Welt, sondern er kommt zu mir. Gott hat nicht nur einfach die Welt geliebt, dass er seinen eigenen einzigen Sohn gab, er hat mich geliebt. Das fürchtet euch nicht der Engel an die Hirten, wird so zu einem, gilt auch mir. Ich brauche mich nicht zu fürchten. Die große Freude, die allem Volk gilt, gilt speziell mir. Ich darf mich freuen. Dass sie, dass du dich so selber in der Weihnachtsgeschichte sehen kannst, das wünsche ich uns allen für diese vor uns liegenden Weihnachtstage. Amen.